Eine kurze Ansage, während die Kinder da unterwegs sind. Ich habe DVDs und CDs mit dem Video von der Taufe, was wir vor 14 Tagen hatten, beziehungsweise auch mit sehr vielen Fotos. Wer Interesse daran hat, kann sich sowas nach dem Gottesdienst hier holen. Aber das, was ich euch eigentlich sagen wollte. Adelheid war eine sehr liebenswürdige Frau. Sie und ihren Mann, die haben sich in jungen Jahren kennengelernt. Und vom Kennenlernen bis zur Hochzeit vergingen ganze 6 Wochen. Aber diese Ehe hat dann jahrzehntelang gehalten. Die haben zuerst die ersten paar Jahre ihrer Ehe in einer Mietwohnung gewohnt. Aber dann, nach ein paar Jahren, haben sie zusammen mit Adelheids Eltern ein Haus gekauft, in dem sie dann den Rest ihres Lebens verbracht haben. Die Schwierigkeit dabei war, dass Adelheid immer darunter gelitten hat, dass ihre Mutter eine sehr starke Persönlichkeit hatte und es genau wusste, alles im Haus zu dominieren. Ihre Mutter war immer die, die das Sagen hatte, die immer bestimmt hat, wo es lang geht in der Familie. Und das wurde für sie zu einer großen Belastung, weil sie nie das Gefühl hatte, dass sie sich selbst sein konnte, dass sie wirklich selber die Mutter in ihrer Familie sein konnte, dass sie selber die Frau in ihrem Haus sein konnte. Und sie hat ihre Mutter bis in sehr hohe Alter gepflegt, aber man hat doch immer wieder das Gefühl bekommen, dass sie es mehr aus Pflichtbewusstsein gemacht hat, weniger aus Liebe und Zuneigung zu ihrer Mutter. Es ist eben interessant zu merken, dass manche, die verloren gehen, ihre Tasche gar nicht erst packen, nie von zu Hause weggehen. Wir haben über verschiedene Wochen hinweg, ich kann nicht sagen nur über die letzten Wochen, weil es eine Unterbrechung da gewesen ist, aber wir haben verschiedentlich dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn angeschaut, was wir im Lukas-Evangelium Kapitel 15 finden. Wir haben gesehen, dass dieser jüngste Sohn der Familie da sind, ist satt des Zweifels in ihm aufgekommen. Diese Ranken sind gewachsen und die haben sein Herz faktisch erstickt. Er glaubte nicht mehr, dass der Vater überhaupt das Beste für ihn wollte, ganz davon zu schweigen, dass der Vater wüsste, was das Beste für ihn wäre. Und diese Zweifel sind so stark geworden, dass er zu dem Punkt gekommen ist, dass er gesagt hat, ich will hier weg. Ich will nichts mehr mit diesem Ganzen zu tun haben. Und er hat sich sein Erbteil vorzeitig auszahlen lassen und ist in ein fernes Land gezogen. Interessant, wie die Freude am Leben, der Spaß am Leben, das ist immer irgendwo ganz woanders zu finden. Na, da, wo man herkommt, das sind ja alle Spießer. Die verstehen ja gar nichts vom Leben. Man muss irgendwo weit weg gehen, um das wirkliche Leben zu finden. Die Tatsache, dass ich jetzt 8000 Kilometer von meinem Zuhause weg wohne, hat gar nichts damit zu tun. Aber er ist in ein fernes Land gezogen und der hat Party gehabt, der hatte Geld, der hat das große Leben geführt, bis das Geld alle war. Dann kam auch noch ein Wirtschaftskollaps, eine Hungersnot. Und der hatte gar nichts mehr. Der war so in Bedrängnis gekommen, dass er zu einem Bauer gegangen ist und hat gesagt, egal was, gib mir irgendeinen Job. Und hat ihn zum Schweinehüten geschickt. Wir müssen es uns vor Augen führen, dass für die ersten Zuhörer von dieser Geschichte, die allesamt Juden waren, wird es denen mindestens ganz eiskalt den Rücken runtergelaufen sein. Das wäre wie für uns, wenn wir sagen, dass jemand den Job bekommen hat im Plumpsklo, und ich meine nicht den Kloschüssel, ich meine den Behälter, wo alles reinfällt, per Hand auszuräumen und sauber zu machen. So ekelhaft wäre das für sie zu hören, dass er Schweine hüten sollte. Und dabei hat er nicht mal genug Geld verdient, um sich ordentlich satt essen zu können. Der war neidisch auf die Schweine, was sie zu essen bekommen haben. Viel tiefer kann es nun wirklich nicht gehen. Aber dann lesen wir diese erlösende Worte. Dann ging er in sich. Der ist zu Sinnen gekommen und hat gemerkt, warte, Vielleicht habe ich doch nicht alles so richtig ganz verstanden. Ist ihnen in den Sinn gekommen, dass die Mitarbeiter seines Vaters und die Angestellten, die haben mehr als genug zu essen und er kommt hier vor Hunger um. Bei den Schweinen auch noch. Und er sagt, okay, ich lege meinen Stolz ab, ich gehe nach Hause und gucke, ob mein Vater mir einen Job gibt. Und als er nach Hause kommt, kommt ihm sein Vater schon entgegengerannt. Das ist auch ein Bild, fällt mir erst jetzt ein, leider. Ich hätte vielleicht versuchen, so ein Video von zu machen, um zu zeigen, was für ein absurdes Bild das gewesen sein wird. Man muss bedenken, in einer Gesellschaft, wo Ehre und Scham eine gigantische Rolle spielen, diesem Vater war das egal, was die Leute, was die Nachbarn von ihm halten. Als er seinen Sohn gesehen hat, hat er seinen Rock, ich meine, die hatten ja diese lange Mantel, die sie da getragen haben, er hat seinen Rock hochgezogen und ist seinem Sohn entgegengerannt. Diese Beine, die nie das Licht der Sonne gesehen haben, arbeiten sich ab, um dahin zu kommen. Das wird ein absolut absurdes Bild gewesen sein, aber das ist ihm egal, sein Sohn ist da und er liebt ihn und er umarmt ihn und küsst ihn und der Sohn versucht nach einem Job zu fragen, der Vater sagt, vergiss es, wir feiern eine Feier, wir schmeißen eine Party, weil mein Sohn nach Hause gekommen ist. Wie gern hätten wir es, wenn diese Geschichte an dieser Stelle zu Ende wäre. So nach dem Motto, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Interessanterweise, wenn man sich die Anzahl der Verse von diesem Gleichnis anschaut, ist das nur 2/3. Aber es geht weiter. Und das wollen wir uns heute anschauen, wie diese Geschichte dann weitergeht. Ich lese aus Lukas Evangelium Kapitel 15, ich fange bei Vers 25 an. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet? Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Kannst du diesen Ärger, diesen Wut in der Stimme des älteren Bruders hören? Natürlich, wie ich es gelesen habe, ist es zu hören, aber man muss es sich nur anschauen und überlegen, was er für ein Gefühl gehabt haben muss. Er hat gearbeitet, er hat alles richtig gemacht, er hatte gespart, wo es nur ging, er hatte alle Regeln bis aufs i-Töpfchen eingehalten. Und jetzt kommt dieser Taugenix nach Hause und da wird groß gefeiert? Stell es dir vor, vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Familie, aber stell es dir vor, du hast einen Bruder, eine Schwester und die haben alles Mögliche gemacht. Die Eltern haben immer wieder versucht, ihnen zu helfen, aber die haben das alles nur verprasst. Alles, was sie in den Schoß gelegt bekommen, haben sie wieder verschwendet. Vielleicht haben sie sogar Zeit im Gefängnis gebracht. Und wenn die dann nach Hause kommen, sind alle ganz glücklich und du fragst, hey, was ist denn mit mir? Ich habe nicht mal zu meinem Geburtstag die Handy bekommen, die ich eigentlich haben wollte. Und dieser Taugenix kommt nach Hause und da soll gefeiert werden, da soll ich glücklich sein. Man kann das Gefühl sicherlich gut nachvollziehen. Dieser Ärger, was er empfindet. Weil dieser hier hat alles falsch gemacht und der wird gefeiert. Ich habe alles richtig gemacht und was ist da? Nichts? Wo soll da die Gerechtigkeit sein? Aber die Frage stellt sich auch, wer ist dieser ältere Bruder in dieser Geschichte? Ich meine, der jüngere Bruder, das ist der reuige Sünder, der auf Abwegen gewesen ist, der dann nach Hause gekommen ist. Das ist ziemlich klar. Der Vater, das ist Gott. Ich denke, das ist auch recht klar. Aber wer ist dieser ältere Bruder? Manche bezeichnen ihn als der fromme Bruder. Ja, er ist es, der jedes Mal da ist. Wenn die Kirchentür offen ist, ist er da. Er ist es, von wem der Pastor weiß, wenn er irgendetwas braucht, dieser Bruder, diese Schwester, auf den kann er sich verlassen. Die werden immer da sein. Es ist jemand, bei wem keiner in der Gemeinde was an den aussetzen kann. Ist immer da, immer fleißig, immer dabei. Aber es kann eine Schattenseite geben. Und das ist die Warnung, die uns gegeben wird. Es ist nichts dagegen, dass man eifrig in der Gemeinde mitarbeitet. Das kann mitunter eine sehr gute Sache sein. Merkt bitte, der Pastor sagt, es kann eine sehr gute Sache sein. Aber es gibt eine Schattenseite, Gefahren, vor denen wir uns hüten sollten. Erstens, er hat keine Freude an dem Dienst. Der Dienst, den er für den Vater tut, ist nicht etwas, was ihm, sagen wir, leicht oder locker von der Hand geht. Nicht, dass es überhaupt etwas in unserem Leben gibt, was immer leicht oder locker von der Hand geht. Aber für ihn macht es überhaupt keine Freude. Da ist nichts mehr von Freude zu spüren oder zu merken. Für ihn ist es Pflichterfüllung. Für den frommen Bruder geht es nicht darum zu dienen, Menschen zu dienen, um denen einen Dienst zu erweisen. Es geht darum, Höllenfeuer zu vermeiden. Das sind die Sachen, die ich machen muss, um vor Gott gut genug zu sein, dass ich hineinkommen kann in den Himmel. Dann irgendwann. Und mit seinem Herzen kennt er den Vater gar nicht. Dieser ältere Sohn, hart gearbeitet, alles gemacht, alles richtig gemacht. Aber sein Herz war verhärtet und mindestens genauso weit weg wie das Herz des jüngeren Sohnes am Anfang der Geschichte. Er hat es nur ganz anders geäußert. Ich meine, man kann diesen Ärger in seiner Stimme hören. Ich lese den Vers 29 nochmal. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Er dachte, der Vater ist hart. Seine Vorstellung, sein Verständnis, sein Kenntnis von dem Vater war, dass er streng war. Der Vater definierte sich durch seine Strenge und durch seine harte Arbeit, nicht durch sein Vaterherz. Er hat nie das Herz des Vaters kennengelernt. Jesus spricht dieses Problem auf eine, naja, ich würde schon sagen, etwas schockierende Art und Weise an. Wenn man im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, schaut, in den Versen 21 bis 23 finden wir diese Worte. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Vielen werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Ich finde es ziemlich schockierend, weil wenn man bedenkt, er sagt, ihr habt nicht den Willen des Vaters getan. Und die können sagen, aber haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Haben wir nicht Wunder vollbracht in deinem Namen? Und das ist nicht der Wille des Vaters? Es ist nicht der Wille des Vaters, dass diese Dinge geschehen? Ja, das ist alles schön und gut. Es ist der Wille des Vaters, dass diese Dinge geschehen, aber das definiert den Vater nicht. Sie haben den Vater nicht gekannt. Sie haben gearbeitet, sie haben sich abgerackert, sie haben all die richtigen Dinge getan. Aber ihr Herz gehörte nicht zum Vater. Das ist, wo es drauf ankommt. Entscheidend ist nicht, was wir wissen. Entscheidend ist nicht, was wir tun. Entscheidend ist, wen wir kennen. Nun, ich kann es mir denken, in manchen Köpfen rattert es ganz schön. Okay, was muss ich tun, um den Vater besser zu kennen? Merkst du den Haken da? Also den Haken? Haken, ja. Ich weiß, ich muss mit meiner Betonung aufpassen manchmal. Es gibt einen Stolperstein da. Okay, was muss ich tun jetzt? Welche Arbeit muss ich verrichten? Was muss ich tun, um? Natürlich wollen Beziehungen gepflegt werden. Natürlich gibt es verschiedene Dinge, die wir tun können, um eine Beziehung voranzubringen. Aber die Beziehung wird nie durch das Tun definiert, sondern dieses Tun ist etwas, was nebenbei dazu beiträgt. Aber das Kennenlernen, die Hingabe des Herzens, das ist etwas, was wachsen muss. Ja, Bibel lesen, Zeit zum Gebet nehmen, die sind unwahrscheinlich hilfreich, um den Vater auch besser kennenzulernen. Aber du kannst dein Leben lang die Bibel studieren, du kannst sie auswendig kennen und alle exegetischen Rätsel da klären und dennoch den Vater nicht kennen. Er will, dass du ihn mit deinem Herzen kennenlernst. Er will, dass du sein Herz kennenlernst. Für den älteren Bruder ist Gott ein zorniger Gott, dem es zu besänftigen gilt. Wie viel von euch haben schon mal eine Darstellung von Gott gesehen, dass er ein Mann oder gesehen oder gehört, dass er ein alter Mann mit einem langen weißen Bart ist? Okay, einige Hände gehen da hoch. Wie viel haben schon mal etwas gehört in die Richtung, dass wenn Gott böse wird, wenn er zornig wird auf uns, dass er mit Blitzschlägen wirft? Also ich habe das schon mal gehört, ja, also ich bin nicht der Einzige hier, man merkt es deutlich. Wisst ihr, wer das ist? Zeus. Das ist überhaupt nicht der Gott der Bibel. In der Bibel finden wir eine solche Darstellung überhaupt nicht. Das haben wir irgendwie dann von der griechischen Mythologie übernommen. Und es ist immer wieder erschreckend, wie viel von griechischem Denken sich ins Christentum hineingeschlichen hat. Und unsere Vorstellung von dem, was Gott will, wer Gott ist, verzogen hat. Gott ist dein liebender Vater. Und er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte, dass du das Herz des Vaters kennenlernst, weil er dich liebt. Und ich meine, seien wir doch ehrlich, wenn er uns nicht lieben würde, hätte er Jesus gesandt, um für uns zu sterben? Wenn er nach einem Grund suchen würde, nach einer Möglichkeit sucht, extra, um Leute in die Hölle zu schicken, da hätte er seinen Sohn nicht schicken brauchen. Da wären wir allesamt verloren und fertig. Wir tun so oft, als würde Gott sich eine Mühe geben, das irgendwie schwierig zu machen, zu ihm zu kommen. Als würde er alles dran setzen, dass es für uns schwer gemacht wird. Als würde es ihn ärgern, wenn jemand den Weg zu ihm findet. Das ist nicht der Gott der Bibel. Und Gott möchte, dass du ihn wirklich kennenlernst. Die Freude an Dienst für ihn heißt nicht, dass alles la 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 la, Wir tanzen durchs Leben ohne jegliche Sorge. Nein, es heißt, wir wissen, dass wir niemals allein gelassen werden. Es heißt, dass wir wissen, dass auch wenn wir es wieder mal vermasselt haben, was jeder von uns tut, dass wir dennoch noch nach Hause kommen können. Und dass der Vater das feiert, weil er sich freut, wenn seine Kinder zu ihm nach Hause kommen. Eine zweite Gefahr bei dem älteren Bruder ist, dass Zweifel nicht erlaubt sind. Nun, ich weiß, in diesem Gleichnis steht es nicht da, und ich habe nie an dich gezweifelt. Der ältere Bruder hätte das ganz bestimmt gesagt, dass er nie an dem Vater gezweifelt hat. Komisch nur, dass er am Ende doch so verzweifelt war. Zweifel können etwas Zermürbendes sein. Aber schlimmer noch als Zweifel zu haben, ist Angst davor zu haben, dass jemand vielleicht entdecken könnte, dass ich Zweifel habe. Wie schlimm ist das, wenn man Zweifel hat und dann auch noch eine Maske aufsetzen muss, um zu sagen, bei mir ist alles klar. Es ist doch alles gut. Ich habe doch keine Probleme. Das ist noch viel zermürbender, als die Zweifel in erster Linie zu haben. Dürfte jemand in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinschaft, hier, und da sage ich auch ganz bewusst, ich rede nicht von jemandem, der zum ersten Mal da ist oder von jemandem, der seit ein paar Wochen kommt, sondern jemand, der seit Jahren Teil dieser Gemeinschaft ist, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Darf so jemand seine Zweifel äußern? Dürfen wir die Freiheit haben zu sagen, ich habe an der Stelle meine Probleme? Weil wenn wir diese Freiheit nicht haben, dann sind wir in großer Gefahr, ein Club der älteren Brüder zu sein. Dürfte jemand in unserer Gemeinschaft sagen, also das mit den 7 Tagen in 1. Mose 1, also das ist für mich ein Problem. Dürfte jemanden sagen, also das mit der Jungfrauengeburt, nette Geschichte, aber ob das wirklich so gewesen ist? Dürfte jemanden sagen, das mit der Auferstehung, das ist mir eine Nummer zu hoch. Ich sage nicht, dass diese Dinge in irgendeiner Weise falsch wären, also diese Punkte, die wir in der Bibel sehen. Ich sage nur, haben wir die Gnade und die Barmherzigkeit in unserer Gemeinschaft, das jemandem zuzugestehen? Weil ich habe mit Menschen geredet, die Probleme mit diesen Punkten haben. Es ist nicht aus böser Wille, es ist nicht, dass sie sagen, dass sie damit Gott komplett absagen. Aber sie haben ihre Fragen, sie haben ihre Zweifel. Können wir genug Gemeinschaft Christi sein, dass wir auch diese Fragen aushalten können, dass wir jemanden dennoch lieben können? Es gibt eine interessante Dreierreihe, also die Worte werden meist in englischer Sprache benutzt, weil sie alle dann mit B beginnen. Behave. Believe, belong. Also das richtige Verhalten, den richtigen Glauben, dann gehörst du dazu. Und so ist das in christlichen Gemeinden meist der Fall gewesen. Erstmal müssten die Leute wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Also hier nichts mit diesen Themen, also zieh dich ordentlich an für den Gottesdienst. Schlips. Jackett. Okay. Du musst erstmal wissen, wie du dich zu verhalten hast. Dann musst du alles das Richtige glauben. Wenn du Ja sagen kannst zu jedem einzelnen unserer Glaubensgrundsätze, dann darfst du ein Teil unserer Gemeinschaft werden. Aber ich denke, die Frage darf gestellt werden, sollte es vielleicht nicht andersrum sein? dass jemand in unsere Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Und mit Gemeinschaft meine ich nicht zwangsmäßig formale Mitgliedschaft. Ich meine in unsere Gemeinschaft, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Falls es jemandem nicht bekannt ist, wir haben Leute, die seit Jahrzehnten in diese Gemeinde kommen, die keine formalen Mitglieder sind. Die formale Mitgliedschaft, das schieben wir einfach zur Seite. Aber Teil unserer Gemeinschaft zu sein, zu wissen, dass sie angenommen sind, zu wissen, dass sie geliebt sind, zu wissen, dass sie wertgeschätzt werden, dürfen wir sie nicht als Teil unserer Gemeinschaft annehmen und dann ihnen zeigen, was wir glauben, warum wir das glauben, wie das unser Leben prägt, sie zum Glauben einladen und dann auch es Gott zuzutrauen, dass er ihr Verhalten nach seinem Willen ausrichten wird, dass Gott Menschenleben verändern kann. Es ist mein Gebet, dass wir eine solche Gemeinschaft sein können, wo Menschen sich angenommen wissen können, auch mit Zweifeln und Fragen, dass sie sich geliebt wissen können, auch wenn ihr Verhalten nicht dem entspricht, was wir als Gemeinde grundsätzlich vertreten wollen. Übrigens, das hier ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Wenn du wissen willst, wo diese Idee herkommt, lies mal nach in den Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wir sehen, dass dieser Verrückter, dieser, der alles auf den Kopf gestellt hat, namens Jesus, genau das getan hat. Zu wem ist er zuerst hingegangen? Nicht zu den Frommen, nicht zu denen, die alles in Ordnung hatten. Er hat sich nicht abgehoben von den anderen, er ist gerade zu denen hingegangen, die ihr Leben nicht in Ordnung hatten. Er ist gerade zu denen hingegangen, wo alles durcheinander war, wo die anderen, wo die gute Gesellschaft gesagt hat, das sind Sünder, die machen alles falsch. Und Jesus hat gesagt, naja gut, sind ja auch nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Wenn wir alle in der Lage sind, unsere eigene Krankheit einzusehen, und diese Krankheit kann viele Formen annehmen, Selbstgerechtigkeit, Selbstzufriedenheit, Selbstzentriertheit und vieles andere mehr. Wenn wir in der Lage sind, unsere eigene Krankheit anzusehen, können wir unseren Nächsten, unseren Bruder, unsere Schwester vielleicht ein bisschen mehr in Gnade und Barmherzigkeit annehmen. Denn das ist das, was Jesus uns gezeigt hat und das ist das, wozu er uns beruft. Ein Club der älteren Brüder wird Menschen nur kaputt machen. Aber wenn wir es lernen, so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat, das, wozu er uns auffordert, dann wird das, wow, dann schnalle ich an. Weil eine solche Gemeinschaft wird überaus attraktiv sein. Eine solche Gemeinschaft wird auch dazu führen, dass Gott ein Herz nach dem nächsten massenweise dann verändern kann, dass neues Leben entsteht. Und darum geht es. Und der Vater ging zu dem älteren Bruder hinaus und hat gesagt, alles, was ich habe, ist deins. Du bist immer bei mir gewesen, aber lern mich doch kennen. Dein Bruder, der war tot und er lebt jetzt. Das müssen wir feiern. Das ist Grund zum Jubeln. Aber merkst du, dass dieses Gleichnis auch in äußerst unzufriedener Weise endet? Ja, es gibt manche theatralische Darstellungen davon, wo zum Schluss die Brüder sich umarmen und wieder gegenseitig annehmen. Das ist alles schön. So hat Jesus die Geschichte nicht beendet. Sondern der ältere Bruder ist noch draußen, ist noch verbittert. Und Schluss. Hätte er uns nicht noch ein bisschen mehr geben können? Hätte er die Geschichte nicht ein bisschen besser abrunden können? Ich denke, Jesus hat das bewusst gemacht, weil der Schluss, wie es dann letztlich ausgeht, das hat er uns überlassen. Wir haben diese Geschichte zu Ende zu schreiben. Wie wird es dann bei uns sein? Werden wir hineingehen oder also im Sinne des Gleichnisses, aber vielleicht im Sinne von Jesu noch besser sagen, werden wir hinausgehen und dem verlorenen Sohn die Liebe des Vaters zeigen? Oder werden wir verbittert bleiben und auf unser Recht pochen? Wir haben alles richtig gemacht. Wir sind es, die es verdient haben, in den Himmel zu kommen. Wenn wir denken, dass wir es verdient haben, in den Himmel zu kommen, ist unser Glaube zu einem Götzendienst verkommen. Ja, sogar Abgötterei. Weil Gott hat uns klar gemacht, in seinem Sohn Jesus Christus hat er schon alles getan. Das können wir nur in Dankbarkeit von ihm annehmen. Amen.